Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Hallo Herr Gosepart, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Gosepart, was beschäftigt Sie denn momentan am meisten?
Ja, leider gar nicht die Philosophie, sondern die Hochschulpolitik hier in Berlin, weil wir vor ein paar Monaten eigentlich sehr gut aufgestellt waren in der Berliner Hochschullandschaft und jetzt das innerhalb von kürzester Zeit alles zu zerbröckeln drohte. Das hat mit den Rücktritten und den Wahlen der Universitätspräsidenten an den verschiedenen Häusern zu tun. Und morgen ist eben die Wahl an meiner Universität und ich gehöre mit zum Wahlvolk. Das beschäftigt mich sehr.
Und was heißt das dann konkret? Müssen Sie da vor Ort wählen oder kann das auch digital stattfinden?
Nein, das ist zum Beispiel, ich nehme mal an, das liegt noch an den alten Satzungen, die wir ja überall, die ja noch sozusagen Präsenz vorsehen und noch nicht umgestellt sind auf das digitale Zeitalter. Also insofern müssen wir da morgen alle hoffentlich gesund und gut getestet in Präsenz erscheinen.
Drücken wir die Daumen. Wir kommen gleich von der Hochschulpolitik zu anderen Themen, die uns heute an diesem Tag beschäftigen. Die Absage der Buchmesse ist dabei und natürlich auch Scholz in Moskau. Gemeinsam mit dem Philosophen Stefan Gosepart ordne ich heute das, was wichtig ist. Und es hieß ja vergangene Woche zum dritten Mal keine Buchmesse vor Ort in Leipzig. Und diese Absage, die hat ziemlich kritische und ziemlich laute Debatten ausgelöst. Der Schriftsteller Gregor Sander zum Beispiel, der hat jetzt eine Petition gestartet für die Buchmesse mit dem Titel Wir wollen lesen. Die hat schon fast 1800 Unterschriften gesammelt. Und wegen der Debatte soll es jetzt auch ein Zukunftsgespräch geben, zu dem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer einlädt und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch. An dem Gespräch sollen Börsenverein des deutschen Buchhandels teilnehmen, Verantwortliche der Messe und Vertreter großer Verlage. Aber Herr Gosepart, was ich mich da sofort gefragt habe, die Kritik letzte Woche war ja vor allem auch, dass diese Absage vor allem auf Initiative der großen Verlage stattgefunden hat, die halt gesagt haben, ja, wir kommen nicht. Und jetzt sollen zu diesen Gesprächen diese kleinen Verlage offensichtlich trotzdem nicht eingeladen werden. Wiederholt sich da eigentlich das, was letzte Woche da schon den Anfang genommen hat?
Könnte sein. Also ich meine, es ist ja alles ein bisschen unklar, was da jetzt ganz genau passiert ist. Insbesondere sieht es natürlich beinahe retrospektiv etwas komisch aus, dass die Messe abgesagt wird. Die hätte vom 17. bis zum 20. März sein sollen. Und am 20. März, so ist es jetzt ja wenigstens die Vorlage, wie man hört aus dem Bundeskanzleramt, sollen jetzt alle Corona-Beschränkungen fallen. Dann fragt man sich natürlich, warum hat die Messe unter Corona-Beschränkungen nicht stattfinden können, wenn einen Tag später alles sowieso offen ist. Aber ich verstehe jetzt gut, dass die Verlage sowas natürlich planen müssen. Und sie müssen natürlich auch planen, unter welchen Bedingungen sie da eine Messe veranstalten. Und wenn die Corona-Regeln zu scharf sind, dann lohnt sich das natürlich häufig für Verlage auch nicht. Klar, die kleineren Verlage haben ein größeres Interesse, weil das für sie Aufmerksamkeit schafft, während die großen Verlage haben das nicht nötig und deshalb ist deren Interesse geringer. Und ich verstehe das jetzt so, dadurch, dass das natürlich jetzt das dritte Mal abgesagt worden ist, dass Leipzig als Standort irgendwie Angst hat, dass die Messe irgendwie ins Hintertreffen gerät und deshalb natürlich jetzt vorsorgen will, dass es auf jeden Fall beim nächsten Mal in voller Besetzung stattfinden kann. Aber wer weiß, wie die Corona-Bedingungen dann sein werden. Ja.
Was ich tatsächlich auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist diese komplette Absage. Also in der Pressemitteilung stand ja auch sofort mit drin, ja, Online-Veranstaltung ist auch nicht geplant. Ich verstehe, dass es so eine gewisse Müdigkeit mittlerweile gibt bei Online-Veranstaltungen oder auch bei Hybrid-Veranstaltungen. Aber zu Beginn der Pandemie, da erinnere ich mich, da ist die Messe, haben Sie ja schon gesagt, eben auch ausgefallen. Da gab es dann sehr spontan viele Online- oder auch Hybrid-Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Rundfunksendern unter anderem. Ich frage mich da, braucht man dann nicht vielleicht doch mehr Mut dazu, auch das alles direkt zweigleisig zu planen, damit auf jeden Fall etwas stattfinden kann?
Ja. Aber wir reden jetzt, glaube ich, schon einmal ein viel breiteres Thema. Das sehe ich ja in vielen anderen Hinsichten auch, also zum Beispiel auch bei uns an der Universität. Ich glaube, die Zeit von reinen Präsenzveranstaltungen wird ein gutes Stück weit vorbei sein. Wir haben jetzt gelernt, dass viele Sachen eben auch durch technische Möglichkeiten, Videokonferenzen und so weiter auch geht. Viele haben aufgerüstet und haben sich das auch angeschafft. Und es gibt natürlich auch finanzielle Gründe, nicht so viele Leute zur Messe zu schicken oder zu Konferenzen zu schicken. Und es gibt natürlich auch ökologische Gründe, nicht 1000 Leute für eine Konferenz nach Rio zu schicken, sondern dann kann man irgendwie sein Video anschalten. Das ist in jeder Hinsicht sparsamer. Und deshalb nehme ich mal an, dass sich genau das Messegeschehen, Konferenzgeschehen, das alles wird sich in der Post-Corona-Zeit doch ändern.
Und dazu passen auch Zahlen, Umsatzzahlen aus dem deutschen Buchhandel. Der Börsenverein, der argumentiert ja, diese Absage ist ein sehr schwerer Schlag für die Branche. Ich habe aber mal nachgeguckt, weil zahlenmäßig kann man das gar nicht unbedingt sehen. Der Gesamtumsatz der Buchbranche ist 2020 mit 0,1% plus stabil geblieben und das Online-Geschäft ist sogar gewachsen und macht dann eben im Corona-Jahr 2020 fast ein Viertel des Gesamtumsatzes aus. Zumindest im Buchhandel ist das also gar nicht so ein herber Schlag, wenn eben eine Messe wegfällt, wie es ja eben in den vergangenen 2 Jahren auch schon stattgefunden hat.
Genau. Ja, wundert mich jetzt auch nicht so. Die in der ersten Corona-Lockdown hatten ja viele Zeit, auch mal wieder zum Buch zu greifen. Und außerdem durften in vielen Bundesländern die Buchläden ja aufhaben. Also insofern Sie bestätigen das, was ich vermutet habe, dass es dem Buchverkauf sozusagen die Pandemie jetzt nicht geschadet hat.
Gleichzeitig sind Sie, Herr Gosepart, ja Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Jetzt erstmal mit der Betonung auf Literatur. Ja. Trotzdem die Frage, so eine Absage so einer großen, auch internationalen Messe, ist die trotzdem ein Schlag für den Stellenwert der Literatur, würden Sie sagen?
Ja. Also das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das müsste man natürlich auch validieren. Ich glaube nicht, dass es der Literatur schadet. Aber eine Messe ist ja eine Verkaufsmesse letztendlich. Es soll ja den Verlagen und ihrem Produkt, nämlich den Büchern, dienen. Und die Literatur wird natürlich auch unabhängig von Messen wahrgenommen. Aber gleichzeitig ist so eine Messe natürlich wichtig, dass die Kritiker das wahrnehmen, dass darüber berichtet wird, dass man weiß, dass es diese Bücher gibt. Also es ist ja sozusagen ein Medium, in dem das Erscheinen von Büchern publik gemacht wird, so dass interessierte Leute auf das Buch zurückgreifen können. Es gibt auch Lesungen und so weiter. Also insofern, ich glaube, das ist so ein Transportmechanismus, um die Bücher zum Kunden zu bekommen.
Stefan Gosepart, Philosoph und Professor an der Freien Universität Berlin, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Moskau gereist und das ist natürlich heute wichtig. Ich bemerke in diesen Tagen in der medialen Berichterstattung über diese Lage an der ukrainischen Grenze auch immer mal wieder militärisches Vokabular. Das ist ja auch naheliegend bei dieser brenzligen Situation. Die Deutsche Presseagentur schreibt zum Beispiel, dass der Bundeskanzler Scholz um eine Lösung ringt bei der Frage, ob mit diplomatischen Mitteln in Moskau eigentlich noch was erreicht werden kann. Stefan Gosepart, nach den Bildern von Emmanuel Macron, der mit Putin an einem sehr, sehr langen Tisch gesessen hat, erwarte ich fast so ähnliche Bilder von Putin und Scholz. Wie geht's Ihnen denn da?
Genau, ich habe das erst heute gelesen, warum das angeblich der Fall war. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich fand das jetzt ganz interessant. Macron hat sich geweigert, einen PCR-Test im Kreml zu machen, damit die russische Seite nicht seine DNA entschlüsseln kann. Und dann ist er angeblich erst an einen langen Tisch gekommen. Ich bin mal gespannt, was Olaf Scholz diesbezüglich macht und ob die nicht sowieso schon aus anderen Gründen und anderen Besuchen irgendwie seine DNA haben. Aber worum es um die Sache geht, ist natürlich eigentlich die Frage, was hier jetzt noch verhandelt werden kann.
Ja, und zum PCR-Test. Auch Olaf Scholz hat es abgelehnt, einen PCR-Test bei einem russischen Arzt zu machen. Aber es kam eine Ärztin aus der deutschen Botschaft und ein russischer Arzt durfte im Flieger beobachten, wie der PCR-Test durchgeführt wurde. Also er ist nicht ungetestet eingereist. Aber genaueres können wir jetzt noch erfahren von unserem Korrespondenten Stefan Detjen. Der ist uns jetzt direkt aus dem Kreml zugeschaltet. Stefan Detjen, wir haben ja gerade schon über diesen Tisch gesprochen. Können Sie schon sagen, wird dieser Tisch wieder eine Rolle spielen oder wie sieht es bei Ihnen gerade aus?
Also wenn Sie fragen, wie es bei mir aussieht, ich sitze hier auf einem langen Flur im Kreml, roter Teppich, geschmückt und irgendwo am Ende dieses langen Korridors stehen viele Sicherheitsleute und man kann ahnen, dass es dann nicht mehr weit ist zu dem Raum, in dem Wladimir Putin und der Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt gerade zusammensitzen. Und eines kann ich jetzt bestätigen, die sitzen wieder am gleichen langen Tisch, 6 Meter Abstand, Sicherheitsabstand aus Corona-Gründen. Sie haben das ja geschildert, das war so, wir sind gelandet in Moskau auf dem Flughafen und Olaf Scholz ist dann im Flugzeug geblieben, alle anderen sind ausgestiegen, eine Ärztin, eine Person, ich weiß gar nicht, ob das die deutsche Ärztin war, in voller Corona-Schutzmontur ist ins Flugzeug reingestiegen. Und da hat Olaf Scholz sich dann von einer deutschen Ärztin oder einer Vertrauensärztin der deutschen Botschaft den PCR-Test abnehmen lassen. Wir, alle anderen, die Delegationsmitglieder, wir Journalisten, mussten im Kreml hier dann nochmal einen PCR-Test machen. So streng, so rigide sind hier die Corona-Schutzmaßnahmen. Also wir sind alle getestet und nach jetzigem Stand ist auch keiner durchgefallen.
Ja, und wir witzeln so ein bisschen. Ich meine, ja, wahrscheinlich hat der Kreml dann jetzt auch Ihre DNA. Aber die Frage an Sie, Herr Gosepart, eigentlich ist das alles ja gar nicht so witzig. Auch dieser Tisch nicht, weil der natürlich diese krasse Spaltung symbolisiert, die da möglicherweise stattfinden kann. Es gibt ja Berichte, wir kennen sie vom US-Verteidigungsministerium, dass der Einmarsch der russischen Truppen jederzeit möglich sein könnte. Und man hört aber trotzdem immer wieder Stimmen, zum Beispiel jetzt zuletzt von Biden und Johnson, dass noch ein Zeitfenster für Diplomatie da ist. Wie geht es Ihnen, Herr Gosepart? Wie gehen Sie mit diesen vielen unbestätigten Vermutungen und Berichten um, dass die Eskalation schon ganz weit oben ist?
Genau. Noch einen Satz ganz schnell zu dem Tisch. Ich meine, das ist natürlich auch ein Herrschaftsinstrument. Auch die großen Räume, in denen irgendwie die großen Herrscherleute empfangen, dass man dann ganz lange schreiten muss, bis man dann endlich an den Schreibtisch kommt und auch ganz lange weit sitzt. Das ist eine Demonstration von Macht und darum geht es natürlich auch. Und die entscheidende Frage ist jetzt hier doch zweierlei. Erstens, wie viel reine Machtdemonstration auf der russischen Seite ist das hier eigentlich? Geht es nur darum? Und das Zweite, wie viel vielleicht sogar berechtigte Interessen der russischen Seite gibt es auf ein Schutzbedürfnis? Die haben ja einen Forderungskatalog vorgelegt, den die NATO und der Westen so nicht akzeptiert. Und jetzt muss man gucken, gibt es da noch Spielraum? Kann der Westen noch ein Stück weit abrücken? Kann er ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis der Russen akzeptieren, ohne gleichzeitig die Souveränität der Ukraine aufs Spiel zu setzen? Und dann ist mir noch ein anderer Gesichtspunkt ganz wichtig. Also das NATO-Bündnis versteht sich ja eben nicht nur als ein Verteidigungsbündnis der Länder, die da zufällig in Anführungszeichen Mitglieder sind, sondern es ist ein wertebasiertes Bündnis und es geht eben um die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie. Und das, finde ich, ist jetzt doch entscheidend, dass man jetzt irgendwie doch auch gucken muss, dass die Länder, die dann verteidigt werden und wo es dann gegebenenfalls zum Waffeneinsatz auch von westlicher Seite kommen könnte, so schrecklich das ist, dass das doch auch Länder sind, die sich dann letztendlich auch verpflichten, irgendwie freiheitlich und demokratisch zu sein. Wir wollen jetzt nicht einfach Diktatoren verteidigen. Das war jetzt bei der Ukraine nicht, denn das ganze Problem ist ja entstanden, als auf dem Euromaidan 2013, 2014 sich die Bevölkerung für proeuropäisch geäußert hat und dadurch eine Revolte hervorgebracht hat. Also es gibt ein proeuropäisches Interesse, aber wie groß das tatsächlich ist und wie demokratisch und wie liberal das wirklich ist, davon wissen wir zu wenig, um das letztendlich als ein Land zu deklarieren, das einen großen Militäreinsatz verdient hätte.
Und Stefan Detjen im Kreml. Ich würde gerne mit dem, was Stefan Gosepart gerade gesagt hat, im Hinterkopf nochmal auf Olaf Scholz gerne gucken, weil Sie ja ihn auf der Reise begleiten, ihn natürlich ganz konkret beobachten. Im Vorhinein hat er nochmal klargemacht, die Lage ist sehr, sehr ernst. So hat er es gesagt. Das ist ja diplomatisch schon ein sehr deutliches Signal. Und trotzdem gibt es immer wieder die Kritik an ihm, weil er eben den Namen der Gaspipeline Nord Stream 2 nach wie vor nicht ausspricht. Stefan Detjen, erwarten Sie, dass sich an dieser Linie möglicherweise auch jetzt in Moskau noch mal was ändert?
Ich glaube, das hängt jetzt wirklich vom Ausgang des langen Gesprächs ab, das Wladimir Putin und Olaf Scholz jetzt hier führen wollen und das sich bis in den Nachmittag, in den Abend hinziehen kann. Man muss ja wissen, die beiden sitzen jetzt wirklich zu zweit zusammen. Da sind keine Delegationen, jeder hat eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei sich. Und ansonsten geht das jetzt wirklich unter vier Augen, möglicherweise über viele Stunden. An diesem langen Tisch, da kann man ja auch lange drüber reden, was hat das dann für eine Gesprächsatmosphäre, für eine Bedeutung. Wir hören immer wieder auch in Corona-Zeiten, wie wichtig das ist, sich auch in solchen politischen Situationen persönlich gegenüber sitzen zu können, nicht Videoschalten machen zu können, intimere Gesprächssituationen herzustellen. Wie läuft das jetzt da ab? Wobei der, Sie wissen, Olaf Scholz, das ist kein Lautsprecher, der muss seine Stimme schon ein bisschen aufdrehen, damit er am anderen Ende des Tisches überhaupt gehört wird. Welche Gesprächsatmosphäre entsteht da? Und dann wird Olaf Scholz versuchen, in diesem Gespräch auszuloten, ob sich irgendwo sozusagen kleine Fensterchen öffnen, durch die man reingehen kann. Und da spielt dann weniger Nord Stream zunächst mal eine Rolle, sondern da spielt zum Beispiel eine Rolle die Vereinbarungen, die im Minsker Abkommen 2015, vor fast auf den Tag genau 7 Jahren, getroffen wurden, mit Blick auf die ostukrainischen Gebiete Donetsk und Lugansk. Die Ukraine hat damals zugesagt, dort Gesetze zu erlassen oder eine Verfassungsänderung in der Ukraine durchzuführen, um in diesen Gebieten Wahlen durchzuführen. Das ist einer der großen Streitpunkte. Und Olaf Scholz ist gestern von seinem Gespräch mit Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, zurückgekommen und konnte sagen, Zelensky hat mir versprochen, die bis dahin nicht bekannten Gesetzentwürfe und den Entwurf für die Verfassungsänderung uns zu zeigen. Da hat er also etwas, das kann er jetzt auch Putin anbieten, kann sagen, schau her, Putin, da haben wir jetzt was, das können wir jetzt auf den Tisch legen, da können wir jetzt nochmal drüber reden, da ist wieder ein Stück mögliche Option für Verhandlungen. Könnte das ein solches Fenster sein, durch das man dann hindurchgeht und Bausteine für einen Kompromiss findet? Die andere Frage ist die Frage, wie formuliert man, welche Formeln findet man, um deutlich zu machen, dass zwar theoretisch die Beitrittsoption der Ukraine zur NATO erhalten bleibt, weil das zum Wesenskern des Bündnisses gehört, aber wie Olaf Scholz das sagt, das im Augenblick überhaupt nicht auf der Agenda steht, eigentlich nicht weiter diskutiert werden muss. Das wird das sein, was man auslotet. Und ganz am Ende, vermute ich, wird Olaf Scholz dann entscheiden, ob er bei der gemeinsamen Pressekonferenz, die beide dann nach dem Gespräch am späten Nachmittag, am Abend geben wollen, wie er sich dann zum Thema Nord Stream äußert, mit welcher Härte, mit welcher Diktion und auch mit welcher Botschaft ins Inland. Denn auch da stand er in der Kritik, weil er eben hier keine Klarheit bezogen hat.
Vielen Dank, Stefan Detjen. Sie werden weiterhin für uns beobachten, welche Windows of Opportunity oder Formulierungsmöglichkeiten da im Raum stehen werden. Vielen Dank bis hierher und danke natürlich auch an den Philosophieprofessor Stefan Gosepart hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gosepart, was ist denn das Erste, das Sie mit dem Begriff soziale Marktwirtschaft assoziieren?
Ja, dass da zwei Sachen verbunden werden, die nicht ursprünglich zusammengehören. Die Marktwirtschaft selber ist eben nicht sozial und dann soll sie sozial gemacht werden. Und das ist immer ein Austarierungsprozess. Also man will die Marktwirtschaft, weil der Markt effizient ist, weil der individualistisch ist, weil er hinter dem Rücken der egoistischen Individuen doch etwas Gutes für die Allgemeinheit tut. Aber er tut das in sehr ungerechter und ungleicher Weise. Und genau diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit soll dann durch soziale Mechanismen, und das ist eben durch den Sozialstaat bei uns, ausgeglichen werden.
Und genau, ob dieses Ausgeglichensein oder dieses Austarieren funktioniert, das hat der Spiegel 16- bis 29-Jährige gefragt. Er hat in seinem Wirtschaftsmonitor ganz konkret gefragt, was sie von der sozialen Marktwirtschaft halten. Und 58% der mehr als 3000 Befragten sagen, die soziale Marktwirtschaft, die steht für mich gar nicht für den Slogan Wohlstand für alle. Wir wollen uns das genauer anschauen mit Jan Gawert aus unserer Redaktion. Der hat sich das heute Vormittag schon mal ganz genau angeschaut. Schaut, Jan Gawert, was steht denn da noch drin in dieser Studie?
Da lohnt vielleicht ein Blick darauf, was genau der Spiegel gefragt hat, beziehungsweise das Umfrageinstitut CIVEY. Gefragt wurde nämlich, ob die Versprechen der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, ob man die erfüllt sieht. Also man könnte das zuspitzen und sagen, hat die Politik das gut umgesetzt? Und da sagen 6 von 10 Nein, das ist eine klare Mehrheit. Also offenbar hat die junge Generation kein besonders großes Vertrauen mehr, dass Politik dieses Versprechen Wohlstand für alle umsetzt. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang auch noch eine zweite Frage aus dieser Erhebung, nämlich danach, ob der Kapitalismus das bestmögliche Wirtschaftssystem für Deutschland ist. Und da sagt eine relative Mehrheit von 46%, also fast die Hälfte, ja, das ist so, der Kapitalismus ist das bestmögliche Wirtschaftssystem für Deutschland. Und eine relative Mehrheit ist das deshalb, weil 40% meinen, das ist nicht so, 14 unentschieden sind. Und zusammengefasst kann man sagen, die Mehrheit hat kein besonders großes Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft, aber findet doch den Kapitalismus relativ gut.
Interessant, Stefan Gosepart. Das ist ja, ja, da ploppt bei mir im Kopf erstmal so ein kleiner Widerspruch oder ein kleines Fragezeichen auf. Also eine Mehrheit glaubt nicht an den Wohlstand für alle durch den Sozialstaat. aber sagt trotzdem, dass der Kapitalismus das System der Wahl ist. Wie reagieren Sie auf diesen Widerspruch?
Naja, zunächst mal ist damit Kapitalismus, was immer damit genau gemeint ist, wahrscheinlich was anderes gemeint als soziale Marktwirtschaft. Ja, also Marktwirtschaft ist klar, da funktioniert der Markt. In der Regel machen wir das in westlichen Ländern mit einem kapitalistischen Design, nämlich dass die Leute Privateigentum an Produktionsmitteln haben, mit denen sie auf dem Markt wirtschaften können. Ja. Das kann man entkoppeln. Man kann sich auch eine sozialistische Marktwirtschaft vorstellen. Nur um deutlich zu machen, die beiden Sachen gehören nicht notwendig zusammen. Jetzt haben wir aber das natürlich in diesem Zusammenhang und jetzt kann man natürlich denken, und ich glaube, so würde ich die Umfrage auch verstehen, dass Leute Kapitalismus in der Hinsicht, dass es Privateigentum gibt, für richtig halten überwiegend, dass sie aber finden, das haben sie ja auch vorhin gesagt, dass das politische Versprechen, dass der kapitalistische Markt gebändigt wird durch die Politik, dass das nicht vollständig umgesetzt worden ist. Und das heißt, es ist nicht genug getan worden gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und lassen Sie mich noch einen anderen Punkt sagen, weshalb der Markt normalerweise nicht optimal funktioniert. Er hat nämlich sogenannte Externalitäten, wie die Ökonomen das sagen. Also es wird eben häufig Marktgeschehen zu Kosten Dritter gemacht. Und das klassische Beispiel wäre jetzt eben, dass die Umwelt geschädigt wird, die selber irgendwie keine Kosten dafür erheben kann. Und das sehen wir natürlich auch, dass es jetzt extrem schwierig ist, eine Politik zu machen, die gleichzeitig den Markt,
Oh, Herr Gosepart, ich glaube, da ist leider gerade die Leitung zusammengebrochen. Wir probieren es gleich nochmal, aber vielleicht in dem Zusammenhang, da passt ja dann ganz gut die Anschlussfrage nochmal an Jan Gawert, der sich mit der Umfrage befasst hat. Herr Gawert, sind in dieser Studie denn Gründe angegeben dafür, für diesen Widerspruch, den wir hier gerade rausgearbeitet haben, also dafür, dass die soziale Marktwirtschaft als nicht wirklich funktionierend wahrgenommen wird, dass aber die Mehrheit doch sagt, ja, Kapitalismus finde ich okay?
Das wird nicht ganz klar in der Umfrage. Der erste Impuls ist ja sozusagen, da wird die Verteilung von Einkommen und Vermögen möglicherweise als ungerecht wahrgenommen. Aber das spielt in der Umfrage auch eine Rolle, tatsächlich, aber eben nicht an erster Stelle, sondern mit 12% erst auf dem dritten Rang. Das ist ein Handlungsfeld, was ähnlich wichtig ist wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also auch ein Thema mit großem Handlungsbedarf, aber als das wichtigste Thema mit dem größten Handlungsbedarf, da geben die 16- bis 29-Jährigen in dieser Umfrage an die Gesundheit und die Pflege mit einem Fünftel, 20% etwa. Und da könnte eine Rolle spielen, dass wir jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie haben.
Verstehe. Ein Unterschied, der mir noch ins Auge gesprungen ist, ist der Unterschied zwischen dem, was junge Frauen und junge Männer geantwortet haben. Und wir warten immer noch, dass Stefan Gosepart eventuell wieder in die Leitung kommt. Tut mir leid, dass die jetzt zusammengekracht ist, aber das ist eben auch eine Nebenwirkung von Corona. Deshalb nochmal die Frage an Jan Gawert. Also eben diese Unterschiede zwischen dem, was junge Frauen und junge Männer geantwortet haben. Wo liegen die denn konkret?
Ja, in der Studie kam klar raus, dass junge Frauen grundsätzlich skeptischer sind, was das Vertrauen in den Markt angeht, als junge Männer. Nur knapp ein Fünftel der jungen Frauen glaubt an die soziale Marktwirtschaft. 3/4 tun das nicht. Bei den jungen Männern ist gut 1/3 zur sozialen Marktwirtschaft positiv eingestellt, etwa die Hälfte nicht. Und beim Kapitalismus, da ist fast die Hälfte der jungen Frauen der Meinung, dass das nicht das bestmögliche Wirtschaftssystem für Deutschland ist. Bei den jungen Männern sieht es genau andersrum aus. Da sagt etwas mehr als die Hälfte, doch das ist es.
Interessant. Dann würde ich sagen, weil unsere Leitung leider ein bisschen zu streiken scheint, beenden wir das an dieser Stelle. Vielen Dank an Jan Gawert und vielen Dank in den Orbit an Stefan Gosepart, der hoffentlich gleich fürs nächste Thema wieder da ist. Stefan Gosepart ist mein Gast, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität hier in Berlin. Und seit Wochen blockieren kanadische Trucker zum Beispiel Brücken und Grenzübergänge zwischen Kanada und den USA, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Konkret geht es da zum Beispiel um eine Impfpflicht für Trucker, die grenzüberschreitend fahren. Jetzt hat Justin Trudeau reagiert und den nationalen Notstand verhängt. Das ist ein Gesetz, das gibt es seit 1988, ist aber noch nicht angewendet worden. Und das erlaubt ihm für maximal 30 Tage Bürgerrechte zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung außer Kraft zu setzen. Herr Gosepart, kein Militär soll da eingesetzt werden, aber eben glaube ich, steht die Möglichkeit, Bürgerrechte außer Kraft zu setzen. Bei so einem Ausdruck schrillen bei Ihnen wahrscheinlich auch die Alarmglocken.
So ist es, genau. Ja, das klingt jetzt irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja? Also ich verstehe jetzt nicht so richtig, warum die kanadische Regierung in ihrer Hauptstadt Ottawa nicht in der Lage ist, irgendwie die Proteste so aufzulösen und warum es da nicht genug Mittel gibt. Aber der eigentliche Punkt ist ja der, dass es erstens die Regierung das irgendwie schaffen müsste, ohne jetzt für alle Bürger irgendwie die Bürgerrechte auszusetzen. Und das andere ist hier diese Blockaden. Und wenn das ein Akt von zivilem Ungehorsam sein soll, dann müsste es ja eigentlich auf ein Unrecht hinweisen. Aus der Perspektive der Betroffenen ist das wahrscheinlich so, dass sie irgendwie wegen Corona kontrolliert werden. Aber aus der allgemeinen Perspektive ist das gar nicht einzusehen. Da liegt kein grobes Unrecht vor, dass auch Trucker verpflichtet werden, sich an Gesundheitsstandard zu halten. Und deshalb scheint es eher ein ganz egoistisches Manöver zu sein, weshalb die Trucker für ihr angebliches Recht, sich nicht impfen lassen zu müssen oder sich nicht kontrollieren lassen zu müssen, jetzt irgendwie Straßen blockieren, die irgendwie von nationaler Tragweite sind, wie jetzt die Brücke, die sie geräumt haben.
Ja. Gleichzeitig argumentiert ja Justin Trudeau, dass dieser Protest eben illegal ist und sich gegen die öffentliche Ordnung richtet, eben auch der Wirtschaft schadet. Sie selber haben jetzt gesagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Sie finden also diese Maßnahmen überzogen. Ich frage trotzdem, wenn da die öffentliche Ordnung wirklich in Gefahr ist und er auch ganz klar sagt, Militär wird nicht eingesetzt, es ist wirklich zeitlich begrenzt und örtlich begrenzt, kann man dem da nicht was abgewinnen als Mittel der Wahl?
Also ich persönlich finde, man kann und sollte diese Proteste auflösen. Das geht jetzt schon eine ganze Weile. Und ich finde sie eben letztendlich auch nicht berechtigt. Und wenn sie eben illegal sind, dann muss an und für sich ein Rechtsstaat die Mittel haben, Legalität, das heißt das Recht wiederherzustellen. Dafür ist normalerweise die Polizei zuständig. Gut, die Trucks sind jetzt schwer und groß, aber trotzdem muss man doch irgendwie einen Protest von Truckern auflösen können. Und das ist ja auch nur ein ganz lokales Ereignis. Also deshalb finde ich eben mit Kanonen auf Spatzen schießen ganz wörtlich. Es trifft viel zu viele, die eigentlich gar nichts mit diesem Protest zu tun haben. Es ist der Protest einer kleinen Gruppe. Und nochmal sozusagen, wenn es jetzt eben ziviler Ungehorsam oder so etwas sein sollte, dann müssten die Trucker viel deutlicher machen, dass es da sozusagen, dann ist es zwar, also bei zivilem Unrecht geht es ja bei zivilem Ungehorsam geht es ja darum, dass man darauf hinweist, dass das, was angeblich Recht ist, eigentlich ungerecht ist. Und das können hier meines Erachtens die Trucker gar nicht zeigen, denn die Ordnung scheint völlig sinnvoll, um die Allgemeinheit zu schützen.
Gleichzeitig nennen sich diese Konvois ja Freiheitskonvois und sagen eben, wir stehen hier für unser gutes Recht ein, für das, was für uns Freiheit bedeutet, einzustehen und eben dagegen zu protestieren und klarzumachen, wir wollen uns zum Beispiel eben nicht verpflichtend impfen lassen. Ist doch auch Ihr gutes Recht zu sagen, das ist unser Begriff von Freiheit, dafür stehen wir ein.
Nee, kann nicht jeder seinen Begriff von Freiheit haben. Ich meine, das Problem haben wir ja auch hier in Deutschland mit den Impfgegnern. Wir reden jetzt nicht über, was ich unter dem Wort Freiheit verstehe, sondern wir reden von Freiheitsrechten. Freiheitsrechte sind klar definiert und meine Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen betroffen wird. Und deshalb muss es allgemeine Regeln geben, wie die Freiheitsgrenzen zu ziehen sind. Und diese Regeln geben wir uns gemeinschaftlich in einer Demokratie zusammen. Und wenn die so geregelt sind, die Freiheitsspielräume, dann hat jemand nur das Recht, dagegen zu protestieren, wenn es sozusagen die gemeinschaftlich festgelegten demokratischen Regeln grobes moralisches Unrecht wären. Das scheint mir aber hier überhaupt nicht der Fall zu sein.
Sie selber forschen ja viel zur Gerechtigkeitsphilosophie oder zum Gerechtigkeitsbegriff. Wie gucken Sie denn aus so einer gerechtigkeitsphilosophischen Perspektive auf das Thema? Also was wäre in dem Fall gerecht?
Also das, was ich gerade gesagt habe, ist schon so eine Gerechtigkeitsperspektive, dass man eben immer sehen muss, die Freiheitsrechte haben natürlich immer auch ihre Grenze, nämlich in der Freiheit eines anderen. Und deshalb geht es um jetzt irgendwie etwas salopp formuliert, um die richtige Verteilung der Freiheitssphären für die jeweiligen Individuen. Und die sollen natürlich gleich groß sein. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freiheitsausübung jemand anderen gesundheitlich stark gefährde und der oder die deshalb ihre Freiheit nicht ausüben kann, weil sie nämlich dadurch krank wird oder gegebenenfalls auch stirbt, dann überdehne ich meinen eigenen Freiheitsspielraum. Also da kommt genau der Gerechtigkeitsgesichtspunkt. Ich darf meine Freiheit nicht so weit ausdehnen, dass die anderen irgendwie nicht die gleichen Chancen haben, ihre Freiheit auszuleben.
Aufstand der letzten Generation. Das steht auf dem Banner, das momentan immer mal wieder eine Gruppe ausrollt, die in und um Berlin und auch mittlerweile in anderen deutschen Städten Straßen mit Sitzstreiks blockiert. Dabei kommt auch immer mal Sekundenkleber zum Einsatz, zum Festkleben der Hände auf der Straße. Und die Aktivistin Lea Bonacera, die da dabei ist, die beschreibt das so.
Wir stehen mitten auf der Straße, weil wir nicht mehr länger ignoriert werden können. Es tut mir leid für die Autofahrerin, aber die Politik, die ignoriert uns seit Jahren und wir müssen dahin gehen, wo man stören kann. Und das geht auf deutschen Autobahnen eben am besten, weil wir mitten in einer Klimakrise stecken und ich mir einfach nicht mehr anders zu helfen weiß. Wir haben eine Regierung, die in unserem Krisenmanagement versagt.
Ja, eine eindrucksvolle Autobahnkulisse auch. Zu hören drumherum. Der Philosophieprofessor Stefan Gosepart ist mein Gast hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gosepart, wie würden Sie auf die Aussage dieser Aktivistin reagieren? Ist das angemessen, was die Gruppe da macht?
Ja, also ich halte das im Prinzip erstmal für angemessen, weil sie hier für das Allgemeinwohl demonstrieren und das eine Demonstrationsform ist, in der sie, die sie machen müssen, weil sie sonst nicht wahrgenommen werden. Gleichzeitig ist mir etwas unklar, was genau jetzt eigentlich gefordert werden soll, denn die Politik versucht ja jetzt, wenigstens die neue Regierung ganz stark, irgendwie eine Politik zu machen, die klimarettend sein soll. Das geht den Demonstranten zu langsam, das kann ich sogar verstehen, aber trotzdem ist eine große Frage, was eigentlich jetzt eine angemessene Politik wäre, die alle mitnehmen kann und trotzdem das Klima irgendwie rettet. Und deshalb bleibt mir das zu vage.
Gleichzeitig muss ich sagen, ist das ja schon auch eine Art des radikalen Protests, der auch anderen Unbeteiligten, wie es eben auch in Kanada ist, wie Sie das auch gerade beschildert haben, ziemlich wehtut. Also im schlimmsten Fall, da gab es auch Kritik, kommt eben ein Rettungswagen nicht durch den Stau, der da verursacht wird. Das geht doch dann eben zulasten von anderen und geht doch vielleicht auch anders.
Das ist jetzt eben immer genau die Frage und das muss man dann im Einzelfall prüfen, dass es der Rettungswagen nicht durchkommt, ist natürlich etwas, was eigentlich nicht gehen sollte. Da müssen die Demonstranten Wege finden, da eine Rettungsgasse zu lassen. Andererseits, Protest tut eben weh, sonst wirkt er eben nicht. Das ist ja genau hier die Aussage. Ich kann auch verstehen, dass die Autofahrer böse sind, aber das müssen sie eben ein Stück weit über sich ergehen lassen. Wichtig ist nur, dass natürlich, dass man irgendwie denkt, hier wird für ein berechtigtes Ziel gestreikt und zwar ein berechtigtes Ziel nicht nur in abstrakto, sondern eines, von dem man tatsächlich das auch ermöglichen könnte, dass man das ganz schnell umsetzt. Und wenn man jetzt gerade den anderen Aspekt, den Sie haben, nämlich, dass nicht so viel Lebensmittel weggeschmissen werden sollte, dafür demonstrieren Sie ja auch. Und das kann man ganz schnell umsetzen. Da sehe ich sofort, dass eine radikale Demonstration ein radikales Umdenken und ein neues Gesetz hervorbringen sollte. Da weiß ich sofort, wie das gehen soll. Mehr Klimaschutz ist etwas sehr allgemein und vielleicht viel strittiger, was das jetzt konkret bedeutet.
Sie haben jetzt gerade von legitimen Zielen gesprochen. Wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, wie das eigentlich ist, wenn man den Protest austauscht, wenn man da jetzt zum Beispiel die Spaziergänge an deren Stelle setzt oder die Querdenken-Proteste. Da stand die Frage im Raum, ob die anders angefasst werden, weil da eben vermeintlich kein legitimes Ziel dahinter steht. Und dass das eben dann doch Messen mit zweierlei Maß sein könnte. Was sagen Sie denn zu dieser Sichtweise?
Ja, aber es sind zweierlei Maß, aber ich finde das berechtigt, denn es geht immer darum, dass bei solchen Protesten, insbesondere wenn die eben illegal sind, also wenn sie bewusst eine Gesetzesübertretung in Kauf nehmen, dass man dann zeigt, es ist zu einem höheren moralischen Zweck. Das leuchtet mir bei Klima ein, das leuchtet mir ein, dass kein Lebensmittel weggeschmissen werden sollen. Bei den Corona-Spaziergängen geht es wieder darum, dass es irgendwie Leute ihr individuelles, vermeintliches Recht, sich nicht impfen lassen zu müssen, dafür demonstrieren. Und ich glaube, dieses Recht besteht nicht.
Herr Gosepart, wir sind am Ende unserer Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Gedanken.
Ich bedanke mich ganz herzlich, genau.